und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Dieser Termin war long in the making. Seit Monaten reden wir müssen das machen. Und dann haben wir es beide geschafft, uns einen Termin auszumachen für einen Feiertag. Und trotzdem sitzen wir beide heute hier. Ich freue mich riesig, dass die liebe Ina Lehr heute bei mir zu Gast im Podcast ist. Hallo Ina, herzlich
willkommen. Hallo Bettina, danke, dass ich da sein darf.
Ja, voll gerne. Bitte, stell dich gleich einmal vor. Worum geht's bei dir? Wer bist du?
Genau, ich bin die Ina Lehr. Ich bin die Gründerin von Hallo Lernen. Vielleicht hat das ein oder andere schon mitbekommen. Im Hauptkern geht es im Grunde genommen darum, wie man Kinder schlau zu Hause fördert. Also, dass die Eltern die Verantwortung und auch natürlich die Macht sozusagen so ein bisschen mehr in die Hand bekommen, nicht mehr abhängig sind von, ja, kriegen wir jetzt einen guten Lehrer? Kriegen wir jetzt eine Vorschule? Hat mein Kind Glück mit der und der Gruppe? Sondern, dass man einfach nicht mehr so abhängig ist und es mehr in der Hand hält, die Bildung des Kindes auch schon im frühen Kindergartenalter von 2 bis 16 im Grunde genommen.
Voll schön. Magst du kurz was über deinen persönlichen Background sagen? Wie bist du dazu gekommen, dich darauf zu spezialisieren?
Ja, ich bin eigentlich von Haus aus Lehrerin, was ich jetzt beendet habe, weil ist zu viel zu tun hier bei Hallo Lernen.
Voll schön.
Genau. Und in meiner Elternzeit mit meiner zweiten Tochter, ich habe 3 Kinder, habe ich mir gedacht, das war es immer, das Problem ist, also ich bin Mathelehrerin, die Kinder selbst in den höheren Klassen verstecken sich so, wenn ich die neu bekommen habe am Anfang des Schuljahres, die Klasse, haben sich einige versteckt so im Mathematikunterricht, weil sie so eine Matheangst haben, weil das Kopfrechnen eben das Problem ist. Die können das einfach nicht und es wird so verschleppt. Eigentlich müsste das in der Grundschule gesehen werden. Und dann habe ich mir gedacht, in der Elternzeit wäre das nicht so cool, wenn dieses Schämen, sich verstecken, diese Matheangst, dieses Mathe-Trauma auch, nie auftritt. Nicht, dass man irgendwas macht, wenn es aufgetreten ist, sondern vorbeugend. Wie kriegt man das hin? Und dann habe ich damals gesagt zu meinem Mann, ich möchte was machen, wie Kinder richtig zählen lernen. Hat er gesagt, das gibt's doch schon 1000-fach auf YouTube, ja? Kann man doch einfach nehmen. Und dann habe ich gesagt, nee, das meine ich gar nicht. Ich meine damit ein Mengenverständnis aufbauen, sodass die schon mit 2, 3, 4 Jahren rechnen können. Ohne zu wissen wirklich, warum sie das können. Weil die das einfach in Bildern im Kopf sehen und die würden nie verstehen, warum jemand Rechenprobleme hat.
Das ist so cool.
Ist so cool, oder?
Natürlich, da musst du mir jetzt ein bisschen mehr erzählen. Also, woran liegt es, wenn ein Kind nicht, oder ein Mensch wahrscheinlich, ja auch Menschen, Erwachsene, die das nicht kennen, wenn jemand nicht Kopfrechnen kann?
Es liegt, die Wurzel allen Übels ist im Grunde genommen, wie das Kind zählen gelernt hat. Wir alle kennen das, ja. Wir lernen zählen einfach mit 1, 2, 3, 4, 5. Wir zählen das irgendwas ab. Das ist aber im Grunde genommen, hat das Kind noch gar keine Bedeutungsverknüpfung zu den Worten. Wir hätten ihnen auch beibringen können, ene, mene, mister. Es rappelt in der Kiste. Das ist eine Wortreihe, die einfach abgezählt wird. Ja. Für Kinder ist diese Zahlenreihe von 1 bis irgendwas einfach ein schönes Gedicht, was man so nachplappert.
Ja.
Und wenn ich dich jetzt zum Beispiel frage, weil zum Beispiel das Kind hat keinerlei Mengenverständnis zu diesen Zahlenworten, damit wir es als Erwachsene mal verstehen, wenn wir die Zahlenreihe ene, mene, miste, dieses Gedicht wäre, ja? Mhm. Wenn ich fragen würde, was wäre denn miste minus ene?
Keine Ahnung.
Ja, keine Ahnung. Dann müsstest du nämlich erstmal abzählen, was ist denn überhaupt ene, was ist denn miste überhaupt? Du müsstest die ganze Zeit zählen, dann müsstest du wieder rückwärts zählen auf 2 verschiedenen Ebenen.
Ja.
Und die Kinder, die das so gelernt haben, was ja leider sehr viele sind, wissen ja gar nicht, dass andere Kinder, die zum Beispiel zufälligerweise sich doch Mengen dazu vorgestellt haben, was ihnen niemand beigebracht hat, das ist einfach ein Zufallsprodukt, wissen nicht, dass die schnellen Kopfrechner eine ganz andere Art haben, wie sie sich eine Rechnung vorstellen. Die denken in Punkten zum Beispiel oder in Mengen.
So cool.
Ja, und die anderen denken halt in Worten. Und dann verstehen beide Gruppen nicht voneinander, warum der eine so langsam ist und der andere so schnell. Ja. Und der Langsame denkt dann, ich muss dumm sein, weil der andere denkt ja wahrscheinlich aus meiner Sicht genauso wie ich und der kriegt so schnell hin. Der schnelle Kopfrechner denkt, die muss dumm sein, weil meine Methode ist ja super schnell. Sie müsste auch eigentlich diese schnelle Methode haben, weil jeder hat das ja meines Erachtens. Da muss sie dumm sein, ja. Und so kommt dieses Mathe-Trauma. Und das ist so schade. Und ich habe mit vielen Erwachsenen schon gesprochen, die haben gesagt, wenn Mathe nicht gewesen wäre, hätte ich einen anderen Beruf gewählt.
Wow.
Und das ist so meine Ambition. Ich bin ja sehr gläubig, kann jeder machen, wie er will. Es ist einfach mein Antrieb, ja. Mhm. Ich glaube einfach, dass jeder eine Aufgabe hier in der Welt hat. Und wenn jemand gehindert wird wegen Mathe, ich bitte dich. Das kann es doch nicht sein, wenn jemand seine Berufung nicht machen kann wegen Mathe. Dann muss man was machen. Und ich bin da so der bisschen der Steinewegräumer.
Voll
damit
cool.
du dein oder das voll Kind cool. deine Berufung halt ausführen
voll,
kann.
Voll schön. Ich muss da ja sofort an Mathe denken, so wie es meine Kinder gelernt haben, die ich immer wirklich beneidet habe, weil ich gehöre mich zu denen, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, wenn ich Mathe so lernen hätte dürfen wie meine Kinder, weil die haben sie im Montessori-System gelernt. Das heißt, die haben von Anfang an im Kinderhaus ganz klein schon mit den Perlen gearbeitet. Und dann hast du alles visualisiert. Du hast halt eine Perle bis zu 10 und dann hast du die Quader und dann kannst du es begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt machst du deine Arbeit ja primär online, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, ja.
Das heißt, mit welcher Art von Materialien arbeitest du dann?
Angefangen hatte das eigentlich mit Sachen, die man sich ausdrucken kann. Mhm. Genau. Und jetzt, ich hatte dann nach einem Jahr schon so viele Anfragen, dass die Eltern gesagt haben, ich habe keine Lust, es auszudrucken und auszuschneiden. Ich soll es schon fertig anbieten. Na gut, ich versuche es mal. Und da haben wir jetzt solche Zahlenkarten. Ich kann sie auch mal holen, kurz, warte.
Für diejenigen, die nicht nur den Podcast
so haben. Im Podcast kann man es wahrscheinlich nicht dann sehen. Also im Grunde genommen ist es so eine strukturiertes Mengenbild. Es gibt es in verschiedenen Stufen. Wenn ein Kind noch sehr klein ist, dann sind es so Stufen, die haben nur drei Felder. Das ist jetzt spiegelverkehrt leider. Mhm. Das ist die eins und das sieht zum Beispiel, und in den drei Feldern ist ein Häschen drin. Und dann sieht das Kind sofort, dass noch zwei Häschen fehlen, bis das die drei voll ist, ja? Dann kann man so Geschichten dazu erzählen, zum Beispiel, das bist du und bist ja ganz alleine, deine Freunde sind noch gar nicht da in der Kindergartengruppe, ja? Wo ist denn dein bester Freund? Dann kommt dann die nächste Karte, ist dann zwei Häschen da, da seid ihr ja zu zweit und sagst so diese Zahlenworte noch dazu, aber es sieht die ganze Zeit, sein Gehirn und seine Augen sehen die ganze Zeit dieses Mengenbild dazu. Sagst du, jetzt fehlt da noch einer, deine beste Freundin, wo ist die denn? Und dann kommt dann das dritte Bild dazu und dann können die Kinder sich das ganz gut vorstellen, ja.
Großartig, super, super schön. Jetzt weiß ich aber, dass du ja nicht nur, du kommst zwar aus der Mathematik, aber du machst ja nicht nur Mathe. Ich weiß, dass du auch Lesen und Schreiben bei den Kindern unterstützt.
Ja.
Und das ist natürlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer besonders spannend, weil die hier zuhören, in den meisten Fällen vor der Herausforderung stehen, dass ihre Kinder in mehr als einer Sprache lesen und schreiben lernen sollen.
Genau.
Magst du uns allgemein ein bisschen aus deiner Sicht etwas zum Lesen und Schreiben erzählen?
Ja, also wenn ich auch Follower habe oder Leserinnen, die zweisprachig die Kinder aufwachsen lassen, dann überweise ich immer an dich. Ja, ich habe ja die digitale Vorschule und auch noch andere Kurse für noch kleinere Kinder. Wir machen das so, dass wir, also ich gehe immer vom Kind aus. Ich habe irgendwie so einen Blick, wie Kinder einfach etwas sehen oder verstehen. Und normalerweise werden die Buchstaben ja gezeigt und dazu wird zum Beispiel bei einem M, ich sage das mal aus Erwachsenensprecherei, M, wird gesagt, guck mal, das ist ein Hm, ja, ein Hm wie Mama oder Hm wie Maus. Wir müssen uns das immer vorstellen wie diese chinesischen Buchstaben für uns, ja. Ich weiß ja, manche von deinen Zuhörern können die super gut, aber ich jetzt zum Beispiel nicht oder vielleicht manche andere Zuhörer auch nicht. Wenn wir die lernen müssten, dann sind die uns so fremd. Wir wissen nicht, wie die heißen, wie die ausgesprochen werden. Wir wissen nicht, welche Linie denn zuerst gezogen wird oder in welche Richtung überhaupt. Wir wissen nichts. Es ist einfach, wir lernen etwas in einem Luftlernraum. Und das Gehirn lernt eben am besten, wenn man es irgendwo an etwas sehr Bekanntem anknüpfen kann, verankern kann, ja? Und da nehme ich ganz gerne einfach, was ist das Wichtigste für Kinder? Die Familie. Sich selber, ja? Mama, Papa, sein eigener Name. Sagen wir mal, meine Tochter Luisa, die hatte dann den Luisa-Buchstaben. Das war das L, das L, ne? Da hieß dann nicht L oder L, sondern einfach, das ist das Luisa-Zeichen.
Mhm. Okay.
Ja, und dann hatte sie auch eine kleine Geschichte dazu eingeknüpft gehabt, wie man sich das merken kann, wie man das schreibt. Wir hatten eine Rutsche im Garten, immer wenn man da saß, wo wir immer gegessen haben, wenn wir gegrillt haben, ist die Rutsche eben so genauso gelaufen wie die Richtung eben von diesem L, dass man auch die Schreibrichtung ein bisschen drin hat. Dann habe ich gesagt, guck mal, stell dir vor, das wäre die steilste Rutsche der Welt. Tschuck. Ja. Und dann rennst du noch weiter irgendwo hin, ja, in die Richtung Garten. So, und so überlegt man sich dann. Oder Mama zum Beispiel, wenn du dir das M vorstellst, das Mama-Zeichen dann, ne? Mhm. Sieht es doch aus, wenn du mal genau hinschaust, wie zwei Personen, die sich an den Händen halten, oder?
Voll schön.
Dann kannst du zum Beispiel als Mama sagen, schau, ich halte dich immer an deine Hand. Und dann ist das Zeichen für Mama.
Ach, sehr cool. Das erinnert mich an die, es gibt ja diese Technik, wie man sich komplexe Dinge merkt oder auch lange Zahlen merkt mit den Mindmaps, ja? Wo du in einem Raum Dinge hinstellst und jedes Objekt hat eine Nummer und die gehst du dann ab und erzählst dir eine Geschichte und so merkst du dir lange Nummern.
Ja, das ja, richtig. Dasselbe, dass du verknüpfst das mit etwas super, super Bekannten. Das ist entweder dein Zimmer oder deine Wohnung, wo dein Kind wohnt, oder eben die engsten Vertrauten. Und so kannst du jedem Buchstaben im Grunde genommen aus deiner Familie oder Bekanntenkreis eine Zuordnung geben.
Sehr, sehr cool. Ich muss da sofort daran denken, an das allererste Wort, das ich in meinem Leben schreiben konnte. Und das ist mir jetzt sofort eingefallen wegen der persönlichen Verknüpfung. Es war nicht Mama und es war nicht Papa. Und das ist jetzt eine unabsichtliche Schleichwerbung. Ja, soll absolut keine sein. Mein Papa hatte eine Autowerkstatt und der hatte sich gerade selbstständig gemacht. Ich muss irgendwie so 5 Jahre alt gewesen sein, nehme ich an. Und der hat so Giveaways produzieren lassen. Das heißt, bei uns zu Hause lagen Schlüsselanhänger herum und Kugelschreiber und Bleistifte. Ich habe sogar einen hier. Wenn ich jetzt suchen würde, würde ich ihn finden. Und da drauf stand die Marke, unter der die Autowerkstatt gelaufen ist, und das war Bosch. Mhm. Und das erste Wort, das ich schreiben konnte, war Bosch, weil ich es abgemalt habe von dem blitzblauen, ich sehe ihn heute noch vor mir, von diesem blitzblauen Schlüsselanhänger.
Ja, ja.
So lustig. Sehr cool. Wir haben es vorher ganz kurz besprochen. Ich rede ja auch immer wieder über Lesen und Schreiben, klar, weil das etwas ist, was viel beschäftigt. Meine eigenen Kinder können ja auch auf Griechisch lesen und schreiben. Da gab es auch die unterschiedlichsten Wege, wie sie da hingekommen sind. Meine Älteste hat im Prinzip auf Griechisch lesen gelernt durch ein absolut schreckliches, das ist so ein Piano, so ein Plastikspielzeug, aber wo die Kinder so richtig davor sitzen können. So ein Plastikspielzeug mit so einem Aufbau dahinter, laut, unangenehm. Viele Spielzeuge in Griechenland sind so, dass irgendwelche ehemaligen Studenten meines Schwiegervaters ihm in die Wohnung gestellt haben für die Enkelkinder. Da waren irgendwie 5 so laute Spielzeuge. Aber eins davon war dieses Klavier mit diesem Aufbau, wo dann immer so eine digitale Schrift drüber gelaufen ist. Und da lief das Alphabet drüber, das Griechische. Und meine Tochter hat sich halt hingesetzt und hat das dort gelernt.
Ja, cool.
Die anderen beiden lernen es ganz normal in der griechischen Schule. Und eine Frage, die ganz, ganz viele beschäftigt immer, ist, wann fängt man denn am besten mit der zweiten Sprache zum Lesen und Schreiben an? Und da finde ich es jetzt total spannend, einmal deine Meinung dazu zu hören. Was hast du da irgendeine?
Also ich kann da nichts sagen. Die Frage kriege ich auch gestellt und dann verweise ich immer an dich. Ich weiß
dann lass uns drüber sprechen. Mhm. Also ist völlig klar. Grundsätzlich ist mein Ansatz immer: Wir gehen mit dem Interesse des Kindes.
Ja.
Das heißt, sobald das Kind Interesse daran zeigt, geben wir dem nach und machen das. Und wenn in der Familie viel gelesen wird, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist, aber wenn in der Familie viel gelesen wird, dann interessieren sich die Kinder tendenziell auch schneller mal für Buchstaben. Ja. Und dann fällt zum Beispiel auch auf, also gerade wie es bei uns ist, wenn es Griechisch ist, das ist jetzt eine andere Schrift beispielsweise, ja, und dann wird halt vielleicht einmal nachgefragt.
Darf ich kurz was einwerfen? Wenn deine Tochter damals nicht dieses Gerät gehabt hätte, wäre sie ja nicht damit in Kontakt eventuell gekommen, ist mir in meiner Vorstellung, dann hätte das Interesse natürlich länger gebraucht. Also man muss schon irgendwie ein Angebot geben, um das Interesse auch zu entfachen. Wenn ich nie irgendwas von Dinosaurier gehört hätte in meinem Leben, hätte ich auch niemals Interesse entwickeln können, so als Beispiel. Ja.
Voll wichtig, ja. Voll wichtig, genau. Ganz oft ist eine Angst von Eltern, dass die Kinder dann verwirrt werden.
Mhm.
Und also das ist jetzt mein Ansatz dazu, aber ich lege das jetzt offen zur Diskussion. Widersprich mir gerne, wenn du das anders siehst. Ich frage dann meistens nach, woran kennst du denn, dass dein Kind verwirrt ist? Naja, zum Beispiel, wenn es dann was verwechselt. Und dann ist meine Antwort, und was ist so schlimm dran?
Mhm.
Weil es kann schon sein, dass die mal was verwechseln. Schlimm. Natürlich.
Ja.
Aber das ist ein bisschen so wie mit Familienbett oder Langzeitstillen. Wenn sie auf die Uni gehen, wirst du es wahrscheinlich nicht mehr machen. Also wie siehst du das, wenn da so kurzzeitige Verwirrungen auftreten oder wenn man mal glaubt, oh, das ist das eine. Ich meine, ich kenne das von mir selber. Du kennst es vielleicht auch, du liest ein Wort und bist fix irgendwie im Deutschen drinnen und liest das Wort als Deutsches und irgendwie kommst du nicht drauf, was es heißt, bis du drauf kommst, ups, das ist ein englisches Wort.
Also du hast natürlich dann doppelt so viel, wie zum Beispiel jetzt Kinder, die da einsprachig aufwachsen. Mhm. Aber das Gehirn schafft das schon. Das schafft es schon, wirklich. Also ich kriege zum Beispiel auch so ähnliche Anfragen immer. Ich habe ja die 100er-Tafel, also die Zahlen bis 100, unterrichte ich genau andersrum, dass die Einsen, die Einer-Zahlen eben unten stehen und dann bis hoch gehen, weil es eben natürlicher ist, dass das Höhere weiter oben ist. Und es einfacher ist dann für Kinder darin zu navigieren. Mhm. In den Schulbüchern ist es halt genau andersrum und dann fragen mich die Eltern, ja, aber verwirrt das die Kinder nicht?
Ja.
Wenn es dann andersrum ist. Und dann habe ich gesagt, die Zahlen bis 100 lernen die auf mindestens 6 verschiedene Weisen kennen. Mhm. Und das ist dann halt die 7. Die schaffen das schon. Und das ist auch wichtig, dass man, ich sage immer, verschiedene Wege ins Gehirn geht, damit die Verknüpfungen eben massiger werden.
Da muss ich sofort an eine Lehrerin bei uns in der Schule denken. Meine Kinder haben eine Lehrerin aus dem amerikanischen Raum. Und bei Elternabenden zeigen sie uns immer wieder mal so, was sie so mit den Kindern machen. Und da ging es dann schon um was ging es? Es ging um mehrstelliges Multiplizieren. Und dann hat die uns, ich glaube, es waren 5 verschiedene Wege gezeigt, wie man mehrstellig multiplizieren kann, abhängig davon, aus welcher Kultur man kommt.
Das stimmt, ja.
Und also alle sind so da gesessen, jeder hat bei irgendeiner Form genickt, ja, genau so habe ich es gelernt. Ja. Und bei der nächsten so, was? Das habe ich ja noch nie gesehen. Super spannend, dass unterschiedliche Kulturen ja auch unterschiedlich rechnen.
Ja, und ich denke, wir müssen einfach, ja, auch wir können das den Kindern sogar alle Methoden beibringen. Das ist spannend, ja. Und ich glaube, wir checken manchmal gar nicht, wie viel Kinder eigentlich können. Und es gibt ja diesen Spruch im Englischen, wie heißt er nochmal? If you don't use it, you lose it.
Ja.
Und ich denke mal, das Gehirn, du kannst so viel mehr. Lass es ruhig, ja? Und dein Kind verknüpft so viele verschiedene Dinge. Und gerade in Sprache, Wörter haben ja auch Bedeutungen, Doppelbedeutungen. Sie haben Verknüpfungen zu Wortstämmen und so weiter. Und du siehst dann plötzlich, gerade wenn man, wie ich jetzt Latein gelernt hatte und Altgriechisch habe ich übrigens auch gelernt, dann sehe ich einfach so Verbindungen in die deutsche Sprache auch, ja, oder in die englische Sprache hinein. Und dann hat das Wort einfach eine viel größere Aura drumherum noch.
Ja.
Und es ist so spannend und das macht einfach den IQ halt auch höher, muss man halt auch sagen, ja.
Ja, voll. Super spannend. Einer der häufigsten Sätze, den ich, glaube ich, zu den Müttern in meinem Programm, ich habe ja ein 6-monatiges Gruppenprogramm für Mütter, die Schwierigkeiten haben mit der Mehrsprachigkeit, und einer der häufigsten Sätze, die ich zu ihnen sage, ist, du darfst deinem Kind das zumuten und du darfst es ihm zutrauen. Es wird es dir schon sagen, wenn es nicht geht oder wenn es nicht passt.
Ja. Also, ja. Da kämpfen wir beide immer gegen an und schon seit Jahren wahrscheinlich.
Ja.
Dieses, ja, Kinder soll man Kinder sein lassen und die dürfen bloß nichts lernen vorher. Das ist schlecht für die, aber es ist genau das Gegenteil. Es ist genau das Gegenteil. Das Selbstbewusstsein sinkt, das Selbstvertrauen auch, wenn die nichts können. Ich sage immer, diese Lernflamme kannst du ersticken oder zu einem Feuer machen.
Ja.
Und wenn du kleinen Kindern etwas zeigst, ja, das sage ich auch mal, das muss ich mal ganz kurz ausholen. Manche denken ja tatsächlich, Kinder oder Menschen entwickeln sich wie in einem Ei. Von sich selbst heraus. Alles, was sie können, lernen sie von sich aus auf natürlichste Art und Weise. Ja, das stimmt für Sprechen lernen, ja, fürs Essen, für Schlafen und Laufen lernen. Aber es gibt so viele andere Dinge, wie zum Beispiel eine zweite Sprache, ja, oder Lesen und Schreiben. Das sind Kulturtechniken, die lernen wir in der Gesellschaft, in Verbindung, in Beziehung zu anderen. Wir sind einfach keine Eier, wir sind ja Gruppentiere, ja, selbst Tiere lernen von anderen, von ihren Eltern oder so. Die Affen, wie mit dem Stöckchen irgendwo Maden rauspolen oder sowas, ja, oder Vögel können das auch, weil die das von den erwachsenen oder älteren Tieren eben lernen. Und wir haben damit irgendwann aufgehört und sagen, das Kind muss einfach aus sich selbst heraus dann entwickeln. Aber das funktioniert so nicht.
Ja, das ist die alte Debatte im Prinzip Nature versus Nurture. Aber wir wissen ja auch, dass Kinder die Sprache, die nicht mit Sprache umgeben sind, keine Sprache entwickeln. Also aus sehr drastischen Beispielen, die Gott sei Dank schon sehr alt sind, wissen wir, dass Kinder, die mit denen nicht gesprochen wird oder die gar nicht mit Menschen aufwachsen, dass die auch keine Sprache haben.
Ja.
Dass ganz, ganz vieles einfach das Modell ist, an dem sie lernen und Sprache sowieso ganz stark abhängig ist vom Input. Und dann ist es wiederum egal, ist es 1, 2, 3, 4 oder auch 5, solange es relevant ist und sie damit in Kontakt kommen, werden die automatisch erworben. Jetzt hast du etwas für mich ganz, ganz Spannendes angesprochen, wo ich gerne ein bisschen mehr herauskitzeln möchte. Ich persönlich habe ein großes Thema mit der Förderkultur, wie sie uns zum Teil aus Amerika, wie sie zum Teil rübergeschwappt ist, wo die zweijährigen Kinder, die 1,5-jährigen Kinder, die noch nicht einmal wirklich sprechen, mit Flashcards irgendwelche Vokabeln lernen müssen, wo die mit 3 in den Chinesischkurs geschickt werden, damit das alles möglichst gepusht wird. Ja. Ich finde das hochproblematisch, weil die Kinder da ganz, ganz früh schon in eine akademische Schiene hineingedrängt werden, wo es eigentlich nur mehr darum geht, schneller, besser, weiter, höher zu kommen. Gleichzeitig sind meine eigenen Kinder seit Anfang an in einem Montessori-System. Das heißt, dass die mit 4 Jahren lesen lernen durften, wenn sie es wollten, und dass die rechnen lernen durften mit 4, wenn sie daran Spaß hatten, weil sie es interessiert hat. Das heißt, das Angebot war da, sie haben es gesehen, und wenn dann das Interesse gekommen ist, dann wurde das natürlich gefüttert. Und das ist, glaube ich, etwas, was aus dem Montessori-System oft missverstanden wird. Na, die Kinder können machen, was sie wollen. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Die Kinder, und das ist jetzt sowas, was du vorhin gesagt hast, bekommen sogenannte Darbietungen. Und in den Darbietungen, die müssen sie sich anschauen. Also das ist die müssen sich die Darbietung zum Lesen und Schreiben anschauen. Also das ist nicht einer, das sind viele verschiedene. Oder zum Rechnen oder zur Geografie. Wie es dann weitergeht, das ist abhängig auch vom Kind. Nicht nur, aber auch vom Kind. Da wird natürlich ein Auge drauf geworfen. Jetzt ist das eine spannende, für mich auch immer eine spannende Schere, dieses einerseits diese stark drillhaftige Förderkultur und auf der anderen Seite dieses Angebote machen und ja, das Kind darf mit 4 lesen, wenn es das mag. Wo stehst du in diesem Spektrum? Wie siehst du das?
Ist so ein bisschen in der Mitte, muss ich echt sagen. Also ich finde es, ich sag immer, das ist ja die Kritik, die ich öfter mal unter meinen Videos lese. Ja, warum muss denn ein Kind mit 2 Jahren Buchstaben lernen? Da hab ich gesagt, wo steht denn muss? Ja, aber es darf doch, wenn es will. Ja, also da darf man doch nicht dann einfach sagen, oh nee, das lernst du erst in 4 Jahren in der Schule. Bitte steck die Buchstaben wieder weg, ja? Um Gottes Willen. Das wird doch keiner machen eigentlich im Grunde genommen. Das ist doch schrecklich. Dann wird das Kind ja, der Lernwille ist ja sofort erstickt. Und das ist ja im Grunde genommen der erste Einstieg in die tolle Welt des Lesens. Wir haben uns gerade vorher vor dem Podcast darüber unterhalten, was für Bücher wir lesen. Die sind einfach so schön. Meine ältere Tochter hat ein Kindle bekommen zu Ostern, die ist jetzt 8. Und die liest wie verrückt, ja, weil die Lesen so liebt. Die liebt das einfach sich in diese Geschichten einzutauchen, in ihre Meerjungfrau-Bücher oder was auch immer sie da dann immer so gerne mag. Und es ist einfach, man muss es feiern. Man muss es feiern, wenn das Interesse da ist. Egal wann es kommt. Das ist ja immer so ein bisschen ein Spektrum, wann es dann kommt oder wie das Umfeld eben auch die Darbietungen hat, ja. Und dann kommt es irgendwann und das ist ein Feiertag und nicht ein, oh nee, ich habe aber nichts gemacht. Ich habe dem Kind jetzt nichts beigebracht. Also von mir kam es jetzt nicht. Ich finde es auch nicht gut, dass der so früh liest, ja.
Also da sind wir ja voll auf einer Wellenlänge. Das ist ja auch genau das, was ich sage. Ja, sobald das Kind sich dafür interessiert, auf jeden Fall dem nachgeben und dann und das auch füttern und dann erklären und dann halt schauen, was kommt. Ja, das heißt ja nicht, und das ist jetzt vielleicht der spannende Punkt auch, wenn das Kind sich dafür interessiert, das heißt ja nicht, dass ich sofort zu Hause zur Lehrerin mutieren muss und jeden Tag 2 Stunden Leseübungen machen muss.
Ja, also die Lernmethoden, die ich jetzt habe bei HalloLern, die ich entwickelt habe, sind ja so, wie das Gehirn am liebsten lernt. So wie das Gehirn lernt ja die ganze Zeit. Du kannst es ja gar nicht stoppen, das ist ja wie Atmen. Und das Gehirn tatsächlich lernt am allerliebsten mit Geschichten, Bildern und Spielen. Das, was du mal als Geschichte gehört hast, ich sage immer das eine Beispiel, wenn du im Büro bist und deine Kollegin erzählt dir irgendeinen Klatsch und Tratsch von anderen 2 Kollegen und du erzählst es dann zu Hause oder willst es deinem Mann zu Hause erzählen und wenn das Gehirn nicht in Geschichten lernen würden können würde oder am liebsten lernen würde, dann müsstest du mitschreiben, was deine Kollegin sagt. Vielleicht alles mit Leuchtstift die wichtigsten Sachen unterstreichen, dann läufst du im Büro nochmal auf und ab und denkst die ganze Zeit darüber nach, wie lerne ich das auswendig, was die gesagt haben. Aber das musst du ja auch gar nicht.
Ja.
Du weißt diese Geschichte von diesen 2 Kollegen, dieser Klatsch und Tratsch, den weißt du ja wahrscheinlich noch, wenn du 80 bist.
Ja.
Ja, und das Gehirn lernt am liebsten mit Geschichten, weil es kommt von unserer steinzeitlichen Entwicklung. Wir waren einfach immer in der Gruppe und wenn wir uns Geschichten erzählt haben, dann waren wir mehr Teil dieser Gruppe.
Ja.
Ja, und auch Klatsch und Tratsch, auch wenn es nicht besonders nett ist, ist eben Teil der Gruppenbildung. Das ist, wie es ist. Ja. Und wir können Geschichten einfach nicht vergessen. Mhm. Ja, ich sage auch immer das Beispiel mit Rotkäppchen. Wer es einmal gehört hat, kennt die Geschichte. Ja.
War angeblich mein liebstes Märchen als Kind.
Ja, aber zum Beispiel Karl der Vierte. Haben wir in Religion gehört und in Geschichte. Keiner weiß mehr, wer der war. Niemand, ne? Ja, woran liegt das? Weil beim Karl IV. Gab es gar keine Emotionen in der Geschichte. Das war einfach nur ein Sachtext. Bei Rotkäppchen, die Leute haben miteinander interagiert, die hatten Emotionen, ja, das war irgendwie aufgeladen, es war für dein Kind, für Kinder, die das hören, spannend, das vergisst du nicht mehr. Und wenn du das Lernthema zum Beispiel, was jetzt, ich weiß nicht, in welchen Gruppen, das war in Amerika, hast du gesagt, mit Flashcards, dass die das beibringen wollen. Die können das den Kindern beibringen, aber verpackt in Geschichten, so wirkt es nicht so ätzend. Ja. Zum Beispiel ist es ja auch bei der digitalen Vorschule, ich sage ja immer, wir warten ab, wenn das Lernfenster sich öffnet, dann kann dein Kind lesen und schreiben lernen und rechnen, aber in dem Vorschuljahr kann sein, dass sich das Lernfenster für das bestimmte Grad gar nicht öffnet, aber man möchte es ganz gerne. Und wenn du möchtest, dass ein Kind das zu diesem Zeitpunkt lernt, nimmst du einfach die Dinge, die einfach sind. Ich lese eine Geschichte vor, eine speziell entwickelte Geschichte. Da lernt dein Kind nur durch das Hören von der Geschichte, einmal hören, 5 Buchstaben erkennen, benennen und schreiben. Und wow. Die wird es nie wieder vergessen.
Wow, das ist großartig. Ja. Das ist großartig.
Und dann geht das und dann ist es auch nicht ätzend. Und die sagen dann immer, kann ich ihn nochmal hören? Wann kommt die nächste Geschichte? Die sind ja wie süchtig dann nach diesen Geschichten.
Sehr, sehr cool. Großartig. Jetzt ist Buchstaben erkennen beim Lesen ja nur ein Schritt. Es geht ja in weiterer Folge dann, die Buchstaben verbinden zu können. Und jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Sinnerfassendes Lesen.
Ja.
Sinnerfassend zu lesen. Wie wird diese Brücke dann gemacht?
Ja, also die meisten lernen, oder man, wenn man schaut, okay, wie kriege ich das denn hin, dass ein Kind 2 Laute zusammen verbindet? Sagen wir mal den Laut hm und den Laut a, dass es ma ergibt, ne? Da haben die meisten Kinder in der ersten Klasse Probleme oder die vorher schon lesen wollen. Und die Eltern googeln dann und gucken bei Pinterest und sonst was und da werden oft solche Sachen dargestellt. Wir schreiben die 2 Buchstaben auf Zettel und legen die aneinander. Und dann ist es doch verbunden. Nee, ist nicht verbunden. Das sind 2 verschiedene Laute und da ist sogar ein Strich dazwischen. Mhm. Ja, das ist einfach hm, a. Und du kannst 1000 Mal sagen, das heißt doch ma. Dein Kind wird immer sagen hm, a. Du kriegst es nicht rein. Ja. Ich habe so ein, das kann man sich bei mir auch kostenlos runterladen, wenn man mir auf Instagram Hashtag Laute schreibt, kommt das automatisch der Link. Das ist so eine, ich nenne ihn immer den Leseapparat. Das sind die beiden Buchstaben und dann ziehen wir diese, ja, so eine, wie sagt man, so eine Farbverblendungsbogen, so ein Pfeil da entlang. Und während die Farbe sich ändert, muss sich die Mundstellung ändern. Also wir schauen uns erstmal genau an, was macht denn ein Hm mit dem Mund? Das macht Hm, die Lippen sind zu. Und beim A ist der Mund sehr weit auf. Und wir müssen langsam diese, wie sich die Farben verändern, die haben die Mundstellung verändern. Und dann ist es verblendet. Ma, Ne? Mhm. Und nicht dieses komische Bauklötzchen aneinander stecken, das funktioniert nicht. Genau, und beim sinnerfassenden Lesen ist es so, es gibt mehrere Möglichkeiten. Da habe ich ein tolles YouTube-Video zu zum flüssigen Lesen. Mhm. Wenn sich da interessiert, das sind nämlich, muss man ein bisschen länger erklären, das sind 5 Schritte, die du okay. machen musst. Ich habe eine riesengroße Metastudie, die über 60 Jahre ging, analysiert, wow. und die wichtigsten Sachen dir zusammengefasst.
Sehr, sehr cool. Das werden wir auf jeden Fall verlinken. Also deinen YouTube-Kanal müssen wir, glaube ich, verlinken. Deinen Instagram-Kanal müssen wir verlinken. Und ich nehme an, du hast auch wahrscheinlich noch eine Webseite, die wir auch noch verlinken können.
Ich glaube, wenn man Hallo Lernen eingibt, dann findet man eigentlich das überall alles.
Alles. Sehr cool, sehr cool. Wir werden es trotzdem in den Shownotes verlinken. Eins, was mir vorhin noch so eingefallen ist und was ich wahnsinnig wichtig finde, du hast das eh gesagt und es ist in allem durchgeklungen, was du gesagt hast. Ich möchte jetzt einfach nochmal herausheben, weil ich das auch persönlich so wichtig finde. Menschen kommen auf die Welt und sind geboren zum Lernen.
Ja.
Und Kinder machen den ganzen Tag nichts anderes als lernen. Nonstop. Ab dem Moment, wo sie auf die Welt kommen, sie lernen. Wir haben nur so ein bisschen es hat sich dann so dieses schulische Lernen, dieser Frontalunterricht, und das Abfragen und Testen und Prüfen hat sich so eingehämmert in unsere Gehirne, als das ist Lernen. Nein, das ist nicht einmal, also das ist ja nicht einmal das ideale Lernen. Du hast es auch hier immer wieder durchgeklungen, dass das ja gar nicht das ist, was wir brauchen als Menschen. Sondern wir machen ab Geburt nichts anderes. Und es ist eher umgekehrt, dass das, was leider sehr häufig passiert, dass in der Schule, wo alle davon ausgehen, das ist das, wo wir lernen, genau das Gegenteil passiert, nämlich wo genau dieser intrinsische Wissensdurst, der ja da ist, eigentlich erstickt wird ganz, ganz häufig durch Methodiken, die sich irgendjemand, aber ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, dass sich das jemand mal ausgedacht hat.
Ja, die Methodiken, aber auch ein großer Teil ist das Vergleichen mit anderen. Kinder vergleichen sich immer. Und wenn die in die erste Klasse kommen und sehen links und rechts neben sich Kinder, die schon ein bisschen mehr können, dann kann ein Kind schnell auch mal zumachen und sagen, dann mache ich lieber nichts oder projiziere, lass einfach Streit entstehen, damit ich nicht zeigen muss oder damit keiner erkennt, dass ich mich selber für dumm halte, ja? Also das ist ein eigen Bild, das sich dann aufstellt. Ich möchte zum Beispiel lieber mit der Mama Streit haben am Abend, bevor ich lesen muss mit ihr. Das ist auch interessant, dass sie oft Streit gibt abends und dann hat man nicht gelesen, die Leseaufgaben gemacht, weil das Kind das vermeidet. Das sind Vermeidungsstrategien. Mhm. Weil wenn es lesen müsste vor der Mama, würde die Mama ja erkennen, dass es ein Nichtskönner ist. Also von seiner Sicht aus, ja?
Ja.
Was ja gar nicht stimmt. Und da müssen wir immer schauen, das habe ich auch ein cooles Video auf YouTube, das ist eins der ersten, dass die Wurzel von so einer Vermeidungsstrategie liegt in der Lüge, die man sich selber erzählt. Die Lüge ist nicht, dass man dumm ist, das ist nicht die Lüge. Die richtig tief unten drunter, die Lüge ist eigentlich, dass ich alles sofort können muss.
Oh ja. Oh wow.
Ne? Und das ist, dass auch die links und rechts neben mir schon besser können, dass die ja vielleicht einen Tick früher, aber die haben ja trotzdem auch Fehler gemacht. Und hatten eine Zeit lang zum Lernen.
Das ist so, so wichtig. Das beobachte ich bei so vielen Kindern. Dass sie glauben, sie müssen es von Anfang an können. Und das ist oft so ein Lernprozess, dass sie draufkommen, nein, ich darf das auch noch nicht können.
Ja, und deswegen, da muss man einfach, auch das hat wieder was mit das Gehirn am liebsten lernt, zu tun. Man macht Minischritte, die so einfach sind, dass das Gehirn quasi Beweise sammelt, dass man doch was kann. Mhm. Du kannst es sonst so viel sagen, das ist nicht schlimm, wir lernen alle. Das hört es gar nicht, das Gehirn hört das gar nicht. Das Gehirn muss wirklich Beweise sammeln. Und wenn es ums Lesen geht, dann kannst du sagen, wir lesen nur ein einziges Wort. Toll, hast du gemacht, super. Ja, super toll. Wenn du magst, kannst du noch eins lesen, aber musst du nicht. Und klar, wenn du Erfolg hast, kriegst du Motivation. Und wenn du Motivation hast, kriegst du wieder mehr Erfolg. Das ist eine Aufwärtsspirale. Natürlich wird das Kind mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, nee, eins lese ich noch. Ich habe ja Lob gekriegt. Ich habe ja Erfolg gehabt. Ja, und du fängst klein an, wie Videospiele. Du musst keinen Menschen auf der Welt zwingen, Videospiele zu spielen. Warum? Weil die genau wissen, wie das Gehirn funktioniert. Ja. Viele kleine Erfolge, das ist der Anfang. Ja, die ersten Level sind super leicht. Und dann hängst du drin.
Sehr, sehr cool. Du hast jetzt auf eine für mich neue Art und Weise meine Methode erklärt, wie ich Eltern dabei helfe, eine Sprache in der Familie neu einzuführen.
Cool.
Sag immer, ich bin ein Riesenfan von kleinen Schritten. Wir wollen ganz, ganz schnell Erfolgserlebnisse für dich und für die Kinder.
Ja.
Und dann schauen wir, wie es weitergeht.
Genau, ja.
Du
das
hast
heißt das Gamification, gut. Kannst du mal schauen.
Ja. Sehr, sehr cool. Ja, voll schön. Gut. Liebe Ina, gibt's irgendetwas, was wir nicht besprochen haben? Eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe? Irgendetwas, was unbedingt noch raus muss in die Welt?
Nein. Also guckt auf meine Webseite, wenn ihr Interesse habt an die Zuhörer oder auf YouTube, da erkläre ich ziemlich lange. Bei Instagram sind es immer so kurze Videos. Aber wenn man mehr Interesse hat, ist vielleicht YouTube nicht das Schlechteste.
Sehr, sehr cool, liebe Ina. Vielen herzlichen Dank, dass du dir heute am Feiertag Zeit genommen hast, weil ich meinen Kalender nicht in Ordnung halten kann. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Ich hoffe, du hast dir aus dieser Folge ganz viel mitnehmen können. Wie gesagt, schau unbedingt bei der Ina vorbei am Instagram-Account, auf dem YouTube-Kanal. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann melde dich auch super gerne. Melde dich gerne bei der Ina, melde dich gerne bei mir. Und natürlich bitte, bitte empfiehl diese Podcast-Folge weiter, wenn du jemanden kennst, für den das auch interessant sein könnte. Und ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, hallo und herzlich willkommen bei Multilingual Stories.